Lehrkraft werden.
Ein Podcast aus dem ZFSL Solingen.
Pädagogische Gedanken mit Volker Blumenberg und Thorsten Badnitzky. Heute die schriftliche Unterrichtsplanung.
Der Februar-Podcast, Februar 2026. Eigentlich schon Karnevalszeit, Thorsten, oder? Wir hatten gerade die Dorothee Anders hier, die aus Köln kommt und die sagte, ja, da würden jetzt schon die Luftschlangen hängen in Vorbereitung auf Karneval. Wie ist es bei dir? Machst du was Karneval? Ist das für dich ein Thema?
Nee, Karneval machen wir tatsächlich gar nichts. Also wir sind ja, oder ich bin ja gebürtiger Duisburger und bin jetzt in Essen schon seit vielen, vielen Jahren. Und ja, ich glaube, wenn ich in Köln aufgewachsen wäre oder vielleicht auch in Düsseldorf, wäre das anders. Aber nee, wir haben
mit dem
Karneval eigentlich so gar nichts am Hut.
Ja, machst du was? Ja, ich komme ja aus Köln und habe mich aber dann irgendwann Karneval abgewandt. Hier in Solingen ist das eher traurig, der Karneval. Der ist nicht lohnenswert. Wir sind einmal da gewesen, das ist nicht so gut. Ja, wir haben uns gedacht, wir greifen mal in der Suche nach Themen, die für die Ausbildung relevant sind, greifen mal nach einem Thema, was ja auch mit Ängsten verbunden ist und durchaus auch unbeliebt ist, nämlich das Thema schriftliche Unterrichtsplanung. Mhm. Ja, es ist irre viel Arbeit, das ist, denke ich, klar. Und ganz viele sagen auch, ja, warum muss ich das machen? Ne? Das ist für mich ein sehr, sehr großer Aufwand und ist natürlich auch nicht realitätsnah, weil natürlich schreibt man nicht fünf Seiten für eine Unterrichtsstunde. Was würdest du denn aus deiner Perspektive sagen, warum hat das einen Wert? Warum fordern wir das ein, jetzt mal unabhängig von den Vorgaben, die es gibt?
Also ich habe selber als Auszubildender erlebt, das war ja damals nicht anders, als ich meinen Vorbereitungsdienst gemacht habe, gab es auch schon diese Vorgabe. Man setzt sich natürlich mit der gedanklichen Planung nochmal anders auseinander, wenn man seine Gedanken nochmal strukturiert zu Papier bringt, auch nochmal so unter gewissen Überschriften, einzelne Planungsgedanken wirklich explizit auch nochmal ausführt, vielleicht auch nochmal irgendwo nachliest, weil man denkt, ist das tatsächlich so oder müsste ich das vielleicht nochmal belegen oder in der Literatur nochmal genau nachlesen. Also kurzum, aus meiner Sicht setzt man sich mit der gedanklichen Planung nochmal anders auseinander, wenn man es zu Papier bringt und auch weiß, das wird von jemand anderem gelesen, wenn ich es jetzt nicht nur für mich mache. Also für mich alleine wäre der Effekt vielleicht nicht so da, aber wenn ich jetzt weiß, der Adressat ist jetzt eine Fachleitung, die sich das durchliest aus einer bestimmten Perspektive, die will verstehen, wie ich zu meinen Planungsideen und zu meinen Planungsentscheidungen kam, dann bringe ich es natürlich so zu Papier, dass es auch jemand anders verstehen kann und ich erkläre mich, ich begründe es, ich legitimiere und insofern hat es aus meiner Sicht diesen Wert.
Aber du glaubst, dass also über das, ich versuche anderen zu erklären, was mich umgetrieben hat, dass darüber auch eine Struktur in die eigenen Gedanken kommt?
Ich glaube ja. Also so habe ich es erlebt und so bestätigen es ja auch die Auszubildenden.
Ja, tatsächlich. Ist das bei euch so? Ja. Fragt ihr es ab?
Nee, wir fragen es nicht ab, aber wenn man ein Gespräch mal mit Auszubildenden über schriftliche Planung führt, dann, und die sind schon eine Zeit lang im Vorbereitungsdienst und haben damit Erfahrung, dann bestätigen sie schon, dass sich nochmal ein intensives Auseinandersetzen auch am Computer in Form einer schriftlichen Ausführung der Gedanken auch nochmal was mit der eigenen inneren Struktur macht und Dinge nochmal klärt und vielleicht auch Punkte, die man schnell so für sich klar gehabt hätte, dadurch, dass man sie zu Papier bringt, auch nochmal in Frage stellt.
Also würde das ja bedeuten, dass idealerweise läuft der Planungsprozess auch bei der Verschriftlichung. Also nicht so, ich frage deswegen nach, weil es ja auch sein könnte, dass man sagt, ich überlege mir erstmal meine Stunde, die steht dann und dann bringe ich sie zu Papier und verändere sie nicht mehr.
Ich glaube, dass das eher ungewöhnlich wäre, das so zu tun.
Tatsächlich hören wir Ähnliches. Also die Rückmeldungen, die wir hören jetzt aus dem letzten VD, die ja im Grunde dann auch fertig waren und so rückblicken konnten auf anderthalb Jahre, die haben das erstaunlich positiv rückgemeldet. Die haben gesagt, es war viel Arbeit, aber es hat uns auch was gebracht, weil wir gemerkt haben, dass wir es besser durchdrungen haben und weil es ja auch eine Vorbereitung ist auf eine UPP-Stunde, ne, die dann ordentlich hinzubekommen. Ne? Ja. Also wenn ich diesen Aspekt Verschriftlichung und auch Darstellung und Reflexion und Präsentation meiner Stunde, wenn ich den richtig gelernt habe, dann fällt es mir irgendwann noch leicht, mich hinzusetzen und eine schriftliche Planung für die Prüfung zu machen. Also das war tatsächlich die Rückmeldung.
Ja, und es ist ja auch so, dass jetzt aus der Perspektive der Fachleitung so eine Planung ja auch nochmal eine wichtige Informationsquelle ist, um im Unterricht selber, aber auch in der Unterrichtsnachbesprechung die Planungsgedanken nachvollziehen zu können, die Auszubildende oder der Auszubildende sich im Vorfeld gemacht hat. Und insofern dient es, glaube ich, tatsächlich beiden Personen an der Stelle, sowohl dem Auszubildenden als auch der Fachleitung, die Stunde zu verstehen, also dem Auszubildenden die Stunde, die Planung innerlich zu strukturieren und der Fachleitung die Stunde zu verstehen und Planungsgedanken nachvollziehen zu können.
Und dann auch als Grundlage für eine Diskussion. Ne? Was wolltest du eigentlich und wie hast du es umgesetzt? Was war dein Ziel? Was war dein Schwerpunkt? Und würdest du für dich sagen, du bist auch ein Fan von schriftlicher Unterrichtsplanung? Das ist ja sehr unterschiedlich.
Also als Fan würde ich mich jetzt nicht bezeichnen, aber wenn es jetzt mal angenommen, dass unser Ministerium käme jetzt auf die Idee, die schriftliche Unterrichtsplanung abzuschaffen, dann hätte ich, glaube ich, tatsächlich Bedenken, weil ich denken würde, das ist auch mit dem Qualitätsverlust dann verbunden. Wenngleich ich natürlich weiß, dass es in der Realität, also das ist, stellt keine realistische Situation dar. Wenn ich später als Lehrkraft 28 Stunden unterrichte, jetzt im Lehramt Grundschule, fertige ich selbstverständlich nicht 28 schriftliche Planungen an. Mhm. Im Gegenteil, ich plane meinen Unterricht gar nicht mehr schriftlich. Vielleicht noch mit ein paar Stichworten oder mal einer Moderationskarte. Klar, wichtige Arbeitsaufträge schreibe ich mir auf, aber jetzt im Rahmen der Ausbildung, und es sind ja nun mal 10, ich sag mal in der Regel 10 Gelegenheiten, um so etwas auch zu tun, bevor man dann in die unterrichtspraktische Prüfung geht, halte ich es schon für ein wichtiges Instrument.
Ja. Ja, und im Grunde unterstützt es auch unsere, also die Philosophie der Lehrerausbildung im Vorbereitungsdienst zu sagen, ja, wir bereiten wenige Stunden gut durchdacht vor, in der Hoffnung, dass das auch was für den Alltag hilft. Ja. Das ist ja so, das schwebt ja so ein bisschen über allem, ne? Also auch über den Prüfungsformat. Mhm. Wie wäre es, wenn wir einfach sagen, wir gucken uns die schriftliche Planung mal genauer an? Was sind so die Bereiche, die wahrscheinlich in beiden Lehrämtern nicht ganz unterschiedlich sind, die man so in den Blick nimmt? Und wo sind Qualitätskriterien, wo sind vielleicht auch Stolpersteine, wie sind die Erfahrungen in den einzelnen Bereichen? Ja, dass wir einfach mal durchgehen. Wir tun mal so, als würden wir was planen.
Absolut, können wir gerne machen. Und vielleicht vorher doch noch mal einen kurzen Blick, weil wir jetzt schon drüber gesprochen haben, in die Vorgabe.
Ja,
Der ist ja auch nicht ganz uninteressant. Und da stehen wir jetzt gerade an einer Stelle, wo tatsächlich Vorgaben sich auch verändern. Und die Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts, die vielleicht schon im Vorbereitungsdienst sind, für die ändert sich gar nichts. Denn alle, die vor dem 1. Mai 2026 in den Vorbereitungsdienst gekommen sind, die werden auch nach OVP, die zu dem Zeitpunkt gültig ist, also derzeit noch ist, ausgebildet. Und da heißt es, in den beiden Fächern finden auch im Rahmen des selbstständigen Unterrichts in der Regel 10 Unterrichtsbesuche statt, zu denen die Lehramtsanwärterin oder der Lehramtsanwärter eine kurz gefasste Planung vorzulegen hat. Da steht sogar nicht mal das Wort schriftlich.
Ja.
Auch interessant. Also eine kurz gefasste Planung, ohne dass jetzt aber näher definiert wird, was heißt eigentlich kurz gefasst? Mhm. Und das tun die ZFSL, tun die Seminare, das eben auch noch meine eigene Zuständigkeit dann auszuschärfen. In der neuen OVP, die ab dem 1. Mai 2026 in Kraft tritt, also für die Auszubildenden, die dann ihren Vorbereitungsdienst anfangen, da heißt es zum Thema schriftliche Unterrichtsplanung, die Lehramtsanwärterin oder der Lehramtsanwärter legt spätestens ab dem dritten Unterrichtsbesuch des jeweiligen Fachs eine höchstens 5-seitige Planung des Unterrichts vor, wenn der Besuch mindestens 3 Werktage zuvor terminiert war.
Ja.
Die Planung umfasst insbesondere eine Analyse der Lernausgangslage, die angestrebten Lernziele und den geplanten Verlauf des Unterrichts, einschließlich der daraus abgeleiteten zentralen lernwirksamen Entscheidung in Bezug auf Didaktik und Methodik des jeweiligen Faches.
Eigentlich ungewöhnlich für die OVP, dass es so ausgeschärft wurde.
Ja.
Ne? Oft überlässt man das dann ja einer Ausgestaltung über die Bezirksregierung oder über die ZFSL-Seminare.
Aber so war es ja ein bisschen
sehr deutlich gewesen. Ja. Ne? Genau. Ja, wie bereiten wir vor? Also ich würde gerne mal fragen, was für Hinweise gebt ihr eigentlich, wenn es darum geht, wie gehe ich eigentlich an so einen grundsätzlich an so einen Entwurf ran? Also wie bereite ich das vor? Welche formalen Aspekte, vielleicht bevor wir auf die einzelnen Teilbereiche angehen, was für Hinweise gebt ihr eigentlich zum Thema, ja, wie geht es eigentlich los, wenn ihr anfangt zu verschriftlichen?
Also, ich sag mal, so eine rudimentäre Form der schriftlichen Planung kennen die Auszubildenden, zumindest bei uns im Lehramt, ich glaube, es ist in anderen Lehrämtern nicht anders, schon aus dem Praxissemester. Das ist diese
Man geht
Verlaufsplanung.
nicht ohne was in die Stunde,
Man
ne?
geht nicht
Das
ohne was, genau, und man legt so im Grunde die Phasen schriftlich fest, durch die man in der Stunde geht, vielleicht die Medien, die Materialien, die man benötigt, zentrale. Ja, Tätigkeiten, also das ist das Lehrerinnenhandeln, als Lehrerhandeln wird dargestellt, was tue ich eigentlich, in welcher Sozialform findet das statt und möglicherweise auch schon kleine zeitliche Marker. Also wie lange brauche ich von in der einen Phase und wie komme ich dann von der einen in die nächste? Und das findet in so einem tabellarischen Verlaufsplan statt. Das ist so der Einstieg bei uns.
Ja, das ist sozusagen die Keimzelle, ne, dessen, was dann hinterher ausgebreitet wird. Tatsächlich werbe ich in der Ausbildung immer auch für ein leeres Blatt. Also, dass man so diese Grundidee hat, oh, ich weiß, ich muss übernächste Woche eine Stunde halten, ich habe groben Gegenstand. Was weiß ich, ich mache was in Biologie zum Thema Haustiere und jetzt lege ich mir mal ein leeres Blatt hin und überlege mal, was interessiert Schülerinnen und Schüler, was ist wichtig aus einer biologischen, fachlichen Sicht. Was muss man eigentlich wissen, wenn man über das Thema Haustiere irgendwas macht? Wie ist meine Lerngruppe? Was ist mir wichtig? Wie bettet sich die Stunde ein in den Reihen? So, und was für Materialien habe ich? Gibt es irgendeinen schönen Arbeitsauftrag, der damit verbunden ist? Welche Vorerfahrungen haben Schülerinnen und Schüler? Und ich werbe sehr dafür, das erstmal einfach bunt aufzuschreiben, diese ganzen Voraussetzungen. Man könnte das jetzt Mindmap nennen, es kann aber auch einfach nur eine bunte Sammlung an Aspekten sein, sodass man im Grunde irgendwann mal so einen Faden hat, wo man sagt, ach komm, den ziehe ich mal, um mich meiner Stunde anzunähern. Einige beginnen auch mit einem Einstieg, das muss nicht sein, aber manchmal kann ja auch das so ein Aspekt sein. Und ich
Du
erinnere
meinst
mich
mit einem
an,
Einstieg innerhalb einer
ja
Unterrichtsreihe.
genau, ne? Also dass man einfach irgendwo schon mal was hat, wo man, ich stelle es mir wie so einen Faden vor, wo man dran zieht und wo sich dann eine Stunde entfaltet.
Ja, das ist im Grunde der Beginn der gedanklichen
Genau.
Planung, ne? Also zu
Und
sagen, ich versuche meine Gedanken zu strukturieren und bringe die mal zu Papier.
ja, und ich möchte mal berichten von einer Lehramtsanwärterin, die bei mir in der Ausbildung war. Mit der habe ich zusammengesessen in so einer, das war so eine Mischung aus Coaching und Co-Planning. Und dann kamen wir so ins Gespräch. Sie sagte, boah, ich habe wirklich Schwierigkeiten damit, Stunden zu planen und auch zu verschriftlichen. Und im Laufe des Gesprächs wurde klar, sie beginnt immer mit einer Formulierung der Lernziele. Und zwar auch wirklich mit einer ausgefeilten Formulierung. Und dann habe ich irgendwann gesagt, das ist nicht sinnvoll, so ranzugehen. Die Ziele entwickeln sich natürlich irgendwann und es ist auch gut, irgendwann zu wissen, wo möchte ich eigentlich hin. Aber wenn Sie jetzt mit einer wirklichen, konkreten Lernzielformulierung beginnen, dann wird es wirklich schwierig. Also,
Da muss man
ne?
alles
Also,
drumherum
ja,
bauen
genau.
und
Ne? Ja, und dann
gucken, wie komme ich an dieses Lernziel, ohne eigentlich vorher mal einen Lerngegenstand zu
ja,
haben oder
genau.
eine Idee, was passt eigentlich zu dieser
Fand ich schräg.
Lerngruppe.
Also, fand ich schräg, dass das so war. Und
Und kannst du ihr helfen
ja.
mit einem
Also für
Hinweis?
sie war das so eine richtige, ich habe es danach auch nicht nochmal erlebt, aber für sie war das so richtig, ach, das muss man gar nicht. Und ich so, nee, es ist ja auch eine Art kreativer Prozess oder vielleicht mal eine Suchbewegung. Ne? Viele suchen ja dann auch im Internet nach Anregungen oder lassen sich über eine KI helfen oder so. Aber dass man erstmal so eine Suchbewegung hat und dann irgendwann sagt, ach, guck mal an, da habe ich zumindest mal ein schönes Material oder auch eine schöne methodische Idee. Also der Startpunkt einer schriftlichen Unterrichtsplanung, der kann zumindest nach meinem Empfinden sehr, sehr unterschiedlich sein.
Jetzt haben wir gerade beim Stichwort Vorgabe gehört, es soll eine kurz gefasste Planung sein. Wie gestaltet ihr das in eurem Lehramt aus? Also was heißt bei euch kurz gefasst? Und gebt ihr sozusagen einen inhaltlichen Hinweis dazu oder eine Orientierung? Was gehört eigentlich rein in so eine Planung?
Ja, vielleicht vorab, wir gestalten es in den unterschiedlichen Ausbildungsgängen, also Ausbildungsgänge sind in Anführungsstrichen, also wen haben wir eigentlich hier im ZMSL? Praxissemester macht das anders als PE, PE macht das anders als OBAS. auch Lehramtsanwärter machen es ein bisschen, Lehramtsanwärter und Lehramtsanwärter machen es ein bisschen unterschiedlich. Wir haben also in den verschiedenen Ausbildungsformen auch zum Teil abweichende Vorgaben. Mhm. Das vielleicht vorab. Und ich glaube, das ist auch richtig so, weil es auch den Bedürfnissen der unterschiedlichen Auszubildenden Rechnung trägt. Und im Lehramt beschränken wir es tatsächlich auf 5 Seiten. Das ist die Vorgabe, die wir jetzt schon im letzten VD hatten. Mhm. Und machen wir möglichst einheitlich, das ist auch was, was glaube ich sehr, sehr wichtig ist, dass nicht der Fachleitung A was anderes sagt als Fachleitung B, da arbeiten wir sehr intensiv dran, möglichst einheitlich eine Einführung, die wir über einen gemeinsamen Vortrag geben. Wir haben eine PowerPoint für die schriftliche Planung und die dann als Orientierung, als Arbeitsgrundlage gilt. Und da gehen wir diese verschiedenen Bausteine ab und kommunizieren direkt zu Beginn komplett. Also wir setzen nicht noch irgendwann im Laufe der Ausbildung noch was drauf, sondern wir kommunizieren sofort die Vorgaben, die wir für die schriftliche Planung irgendwann mal sehen wollen. Und sagen dann aber so, und das kann sich dann auf dieser
Grundlage entwickeln.
Ne? Mm. Genau. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel früh einen Unterrichtsbesuch macht, dann muss der da nicht eine super Planung hinlegen. Das passiert schon auch, dass man manchmal Planung bekommt, wo man denkt, wow, aber es ist nicht eingefordert.
Ja, bei uns ist es im Grunde ganz ähnlich. Bei uns ist das in unserem Begleitheft ausgedruckt, haben wir das dargestellt. Ja. Und da gibt es eine Übersicht zu den einzelnen Aspekten einer schriftlichen Planung. Wir drängen auch darauf, dass die Planung 5 Seiten nicht übersteigen soll, genau. Plus Anhang. Mhm. Ne, das ist ja immer noch was dann sozusagen je nach Stunde ein bisschen mehr, ein bisschen weniger ist, was dann hinten im Anhang noch steht. Und wir haben gewisse Teile rausgenommen, bei denen wir gesagt haben, die sollten schon in der allerersten Planung auch enthalten sein. Mhm. Da ist sowas wie ein Thema der Stunde, das Ziel der Stunde, den Lehrplanbezug natürlich. Und ja, so allgemeine Angaben zur Stunde. Plus Verlaufstransparenz natürlich. Und solche Dinge wie die Darstellung eines Begründungszusammenhangs, der dann auch ein bisschen ausführlicher sein darf, die Sachstruktur zu analysieren oder geplante Differenzierungsmaßnahmen, fachdidaktische Entscheidungen. Das ist was, das darf sich im Vorbereitungsdienst durchaus entwickeln. Ja. Und das erwarten wir jetzt nicht im ersten oder zweiten Besuch.
Kann ja auch gar nicht, weil man ja nicht alle Aspekte auch sofort thematisiert hat. Was würde denn für dich zu einer guten Themenformulierung gehören? Also wenn du jetzt ein Thema liest und sagst, wow, das ist aber mal ein gut formuliertes Thema.
Mhm. Ein gutes Thema oder eine gute Themenformulierung beinhaltet aus meiner Sicht eine Deutlichkeit und eine Klarheit. Also, dass ich als Adressat, wenn ich als Fachleitung in die Stunde komme und mir unter dem Thema sofort was vorstellen kann und denke, ah ja, okay, das ist, ist griffig formuliert und ist so formuliert, dass ich weiß, worum geht es in dieser Stunde.
Mhm.
Wie ist es bei dir?
Vielleicht ein bisschen weiter. Wir haben so als Negativbeispiel das Wasser.
Ja,
okay. Wo man möglicherweise nicht mal weiß, bin ich jetzt in einem Deutschunterricht
oder im Schwimmunterricht.
Im Schwimmunterricht oder im Bio oder das ist das Negativbeispiel und für uns ist es, würde zu einer guten Themenformulierung gehören, dass man eine gute Schwerpunktsetzung macht, dass also erkennbar ist, wo in diesem großen Feld von XY setze ich meinen Schwerpunkt, das ist mir wichtig. Natürlich sollte auch ein Gegenstand ausgewiesen sein, also worum geht es eigentlich? Und zu einer guten Themenformulierung würde für uns auch gehören, dass eine Intention mitschwingt. Also, dass ich weiß, wo will ich eigentlich hin? Mhm. Dass man so eine Art, dass eine Zielformulierung auch schon im Thema erkennbar ist.
Okay.
Vielleicht auch eine Fragestellung, aber dass zumindest klar ist, da will
was
ich hin.
Was ist die Richtung? Ne?
Was ist die Richtung? Ja. Und das ist mir zentral an der Stelle. Ich glaube, ganz viele... Also hinterher auch im Unterricht ganz viele Planungen scheitern oder machen es zumindest schwierig, wenn man auf einer allgemeinen Ebene und auf einer beschreibenden Ebene bleibt. Mhm. Ne? Also wie übrigens gerade auch unsere Lehramtsanwärter und Oberstlerinnen gehen jetzt bald in die Prüfung und geben gerade die Themenformulierungen ab. Mhm. Und in diesen Themenformulierungen, die zur Prüfung formuliert werden, meine ich zu spüren, dass die eher länger werden, weil man das Gefühl hat, da muss ich das noch reinbringen und das noch reinbringen und je länger, umso besser. Das würde ich so gar nicht unterschreiben wollen, eher im Gegenteil, sondern eher knackig und auch zu gucken, von oben drauf zu gucken, aber schon auch mit einer guten Intention dabei. Mhm.
Und habt ihr das bei euch im Lehramt so, dass ihr, fällt mir gerade ein, die Frage, weil ihr ja mit älteren Schülerinnen und Schülern arbeitet, dass ihr, dass eine Themenformulierung für die Schüler anders sein kann oder nochmal anders formuliert wird, als die, die im Entwurf oder in der schriftlichen Planung steht?
Ja.
Kennt ihr auch?
Ja, ja. Es ist ein Unterschied. Also es kann so sein.
Ja.
Manchmal hat man sowas wie einen redaktionellen Titel, nennen wir das, also der in Anführungsstrichen davor geschrieben wird. Also brauchen wir die Bundeswehr. So, das könnte ja ein knackiger Auftakt sein für eine Diskussion in Sovi oder so. Und genau diese Frage könnte man ja jetzt auch Schülerinnen und Schülern stellen. Mhm. Dann korrespondiert das, aber es muss nicht. Also grundsätzlich gilt für den Entwurf, wir schreiben, also das ist sicher bei euch auch so, der wird geschrieben für Fachleute, die sich auskennen. Ne? Das heißt also, man muss auch nicht alles erklären, sondern man geht davon aus, dass diejenigen, die das lesen, auch wissen, worum es geht.
Natürlich.
Das ist auch nochmal wichtig. Genau, und dann geht es in Zielformulierungen. Das ist ja manchmal auch tricky. Vielleicht auch da nochmal zu überlegen, was sind so gute Kriterien für eine Zielformulierung. Ich würde mal anfangen. Wir reiten ziemlich rum auf dem Aspekt, harte Verben zu verwenden. Mhm. Also Verben zu verwenden, Beschreibungen zu verwenden, die tatsächlich auch überprüfbar sind.
Ja.
Negativbeispiel auch ganz oft das Thema erarbeiten beispielsweise.
Mhm. Ne, wo man auseinandersetzen.
Auseinandersetzen, genau. Mhm. Ne? Die Schülerinnen und Schüler lernen das und das. Ne? Wo man sagt, ja, stimmt, bin ich sofort mit dabei. Oder erkennen ist auch eines dieser Reizbegriffe fast schon. Und aus meiner Sicht kommt da auch Planung rein. Wenn ich jetzt schreibe, Schülerinnen und Schüler erkennen, dass Haustiere Pflege brauchen, dann müsste da eigentlich ein Planungsaspekt reinkommen. Da müsste man sich fragen, ja, was genau will ich denn da eigentlich erreichen? Und was genau tun Schülerinnen und Schüler? Und wenn die jetzt nur erkennen, ich gucke ja nicht in die Köpfe von den Kindern rein, haben die das jetzt erkannt oder nicht? Das weiß ich schlicht nicht. Und wenn ich dann sage, ich gehe auf die Suche nach guten, harten Verben, dann bringe ich plötzlich eine Qualität rein. Dann weiß ich zum Beispiel, dass ich gerne möchte, dass die das selber herleiten, die Kinder. Und wenn die das tun, was muss ich eigentlich im Unterricht dann machen, wenn das die am Ende zu einer Herleitung auch imstande sind? Und ich gucke dann vielleicht auch nochmal auf meine unterschiedlichen Schüler. Ne? Was ist denn eigentlich mit meinem ganz schwachen Schüler, mit meiner ganz starken Schülerin? Kriegen die das denn hin? Welche Hilfestellung muss ich denen geben, damit die dieses Ziel des Herleitens auch erreichen können? Und dann geht plötzlich Planung los. Und deswegen werben wir sehr für die guten, harten Verben. Und dann eben auch, du hast eben den Begriff knackig genannt, das so zu formulieren, dass man sagt, ja, das ist, schwebt tatsächlich auch über der Stunde. Und ich kann es auch für mich als Lehrkraft ja fast schon spüren. Das ist mir wichtig. Mir ist heute wichtig, das.
Ja, und da ist ja auch noch mal die Frage, wie formuliere ich das Ziel für die Kinder? So, dass ich dass es vielleicht an der Tafel steht, dass es irgendwo präsent ist, auch zu Beginn der Stunde, dass ich transparent mache, darum soll es heute gehen und das soll am Ende der Stunde, das wollen wir auch überprüfen, vielleicht im Rahmen eines Reflexionsgesprächs oder einer Präsentation. Also da muss man dann auch versuchen, die vielleicht etwas, kompliziert formulierte, für die Fachleitung formulierte Zielsetzung nochmal so zu reduzieren, dass auch Schülerinnen und Schüler damit was anfangen.
Das ist im Grunde didaktische Reduktion.
Ja,
ne? Wenn ich es schaffe, das komplizierte Phänomen, was mir so vorschwebt, auf Schülerebene zu bringen. Dann
und in der Sprache, dass Schülerinnen und Schüler es verstehen können.
Ja. Jetzt haben wir uns fast ein bisschen verplaudert. Was glaubst du, welche Bereiche sind noch wichtig, wo wir mal einen Blick drauf werfen sollten? Vielleicht auch Bereiche, wo du aus deiner Erfahrung heraus sagen würdest, das ist oft mit Schwierigkeiten verbunden.
Ja, zentral sind die Lernvoraussetzungen. Also wir haben es mit absolut heterogenen Klassen zu tun. Eigentlich fast egal, in welche Schule man guckt, geht die Schere von Leistungsmöglichkeiten der Schülerinnen und Schüler enorm auseinander. Und insofern bleibt es überhaupt nicht aus, sich mit den Voraussetzungen der Kinder zu beschäftigen, da sauber im Vorfeld zu gucken, im Bereich Diagnostik, wobei ich diesen Begriff nicht so gerne mag, weil es klingt, als wäre man beim Arzt.
Ja, so mit einem, mit einem Horchrohr.
Ja, genau.
Atmen Sie mal tief ein.
Und dann auch so der Idee, ich weiß dann ganz genau, wo das Kind steht. Das ist ja auch durchaus nicht so. Aber dass ich sehr genau hinschaue, was kann ich erwarten und wie kann ich meine Lernaufgabe so differenziert ausgestalten, dass wirklich alle Kinder im Rahmen der Arbeitsphase auch zu einem Lernerfolg kommen können.
Passt das eigentlich auf die Gruppe, das ist die Frage, ne?
Ja, und die Gruppe heißt dann wirklich nicht die Klasse, sondern auch die Teilgruppen sozusagen oder einzelne Kinder.
Vielleicht an der Stelle nochmal auch was mir wichtig erscheint für den Kontext schriftliche Planung, was auch oft Schwierigkeiten bereitet. Und da hängt die Lerngruppe, finde ich, mit drin. Wenn man jetzt während der Stunde merkt, oh, das war jetzt doch zu kompliziert, was ich da mir ausgedacht habe, oder es ist zu schwierig oder zu lang, zu kurz. Also wenn sozusagen die Planungsgedanken, die man sich zu Hause am Computer gemacht hat, wenn die nicht passen auf das, was am Ende auf dem Platz passiert, dann erscheint es mir gerade vor dem Hintergrund der Lernausgangslage der Klasse, die man dann ja auch sieht, manchmal weiß man es ja vorher gar nicht, wichtig zu sagen, dass eine schriftliche Unterrichtsplanung auch wirklich eine Planung ist und dass es nicht das Kriterium der Planerfüllung gibt, zu sagen, ah ja, das haben Sie alles abgehakt, sondern wenn Sie merken, es klappt nicht, machen Sie was anderes.
Das ist, glaube ich, Sklave
meiner Planung. Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Aspekt, dass viele sind frustriert, wenn sie irgendwie merken, ah, ich hatte das eigentlich so und so geplant, habe ich jetzt weggelassen, tut mir total leid. Und manche reden sich darüber in Schutt und Asche. Oft hat das aber einen guten Grund. Wenn man jetzt merkt, meine Kinder verstehen gar nicht, worum es geht, dann kann ich nicht einfach so tun, als wäre nichts und mache weiter, nur weil die Fachleitung da hinten sitzt und quasi mitliest, was als nächstes kommen sollte.
Ja, aber es ist tatsächlich in vielen Köpfen, ne, dass dann fast man so die Auszubildenden glauben, sie müssten sich jetzt entschuldigen dafür, dass sie von ihrer Planung abgewichen sind. Dabei ist das ja eigentlich eher ein Qualitätsmerkmal.
Ja, für viele.
Erstens, das überhaupt festzustellen, okay, da geht gerade was schief, und dann auch den Mut zu haben, obwohl die Fachleitung hinten sitzt und schwarz auf weiß hat, dass ich es anders geplant habe, dann auch von der Planung abzuweichen. Und das unterstützen wir auf jeden Fall und versuchen unsere Auszubildenden dahingehend auch zu beraten.
Wäre auch was gewesen für unseren Podcast Mythen im Vorbereitungsdienst.
Ja. Muss ich ja an meiner Planung festhalten.
Ist Planerfüllung ein Qualitätsmerkmal? Ja, jetzt sind wir im Grunde schon weit fortgeschritten in unserem Podcast. Ja, meinst du, das Thema haben wir jetzt zumindest mal angetriggert?
Ja, also ich glaube, wir haben über ein paar ganz zentrale Gedanken nachgedacht und möglicherweise auch der einen oder anderen Hörerin oder dem einen oder anderen Hörer an der Stelle vielleicht ein Stück weitergeholfen oder versucht, Klarheit zu schaffen.
Das ist ja nie erschöpfend.
Nein, man ist nicht immer. Wir könnten wahrscheinlich noch drei andere Podcast-Folgen draus machen. Ja. Insofern, lasst uns ruhig an der Stelle erstmal schließen. Was steht bei euch im Monat Februar an?
Außer Karneval.
HRSGE, außer Karneval?
Ja, also für alle kommt die UVP, die neue UVP, die ist für uns tatsächlich relevant ab Mai. Das heißt, wir werden da mal einen Blick reinwerfen müssen.
Ja, ihr seid gerade jetzt in Prüfung und nehmt am 1. Mai neu
Richtig, auf, ne? Genau. Also das heißt, da sind wir auch schon in der Vorbereitung, dass wir schon mal drauf geschaut haben. Und es gibt so ein paar neuralgische Punkte, die wir ändern werden müssen.
In der UVP.
Die UVP lassen wir so, wie sie ist, aber wir werden uns anpassen.
Ja.
Genau, das wird passieren, so auf einer seminarorganisatorischen Ebene, also auch seminardidaktischen Ebene.
Davon kriegen die Auszubildenden dann nichts mit, wenn die am 1. Mai
kommen. Genau, für die ist es immer neu. Ja. Dann beginnt auch ein neuer Praxissemesterdurchgang. Da gab es jetzt bei uns einen Wechsel. Das sind jetzt Antje Göke und Barbara Hansen, die den Durchgang jetzt neu gemeinsam übernehmen. Das ist neu. Ja, und ganz vordergründig gehen viele von uns in die Prüfung. Also ab Februar beginnt die Prüfungsphase, die heiße Prüfungsphase, und die läuft natürlich auch immer zusammen mit der Aufnahme. Das heißt, ich muss tatsächlich auch mal ein bisschen arbeiten und Lehramtsanwärter und Lehramtsanwärter und Lehrkräfte in Ausbildung erst recht, weil die bereiten sich auf ihre Prüfung vor. Das ist immer eine sehr spannende Zeit natürlich und auch wirklich mit viel Aufregung verbunden, Befürchtungen und aber auch mit Feiern und Erleichterung. Das muss man auch sagen. Ja, und wir gehen auch auf eine gemeinsame Fortbildung, Lehrkräfte-Ausbildung in einer digitalen Welt. Da gab es tatsächlich auch so eine Art Auswahlverfahren, dass man sich bewerben musste für diesen Platz. Bin ich froh, dass wir das gemeinsam machen können. Ich könnte mir vorstellen, dass da auch noch was für einen Podcast abfällt. Das ist so das, was im Februar ansteht. Bei euch?
Ja, bei uns, wir sind ja erst im November gestartet mit den Lehramtsanwärtern. Insofern befinden die sich jetzt ab Februar in ihrem zweiten Quartal. Da stehen die Zeichen natürlich im Hinblick auf den selbstständigen Unterricht. In Sachen vielleicht auch was Neues, auch mit Aufregung verbunden. die möglicherweise die ersten Stunden die Lernsamwerte auch wirklich allein vor Klassen stehen, die sie selber verantworten müssen. In dem Kontext bearbeiten wir intensiv das Thema Leistungsbewertung.
Ja.
Das steht für uns parallel sozusagen zur Aufnahme des selbstständigen Unterrichts. Und damit werden wir uns inhaltlich befassen. Und so die Unterrichtsbesuche gehen jetzt tatsächlich wirklich richtig los. Die ersten haben schon im ersten Quartal sind die gestartet mit ihren ersten Besuchen. Aber jetzt Richtung zweites Quartal nimmt das so richtig Fahrt.
Da geht die Ausbildung richtig los. Ne?
Ja.
Vielleicht noch ein Ausblick auf Themen, Ideen für die nächsten Monate. Wir haben angefragt 2 Schulleitungen, da freuen wir uns sehr drauf, dass wir auch mal über die Ausbildung, vielleicht auch über die Arbeit von Schulleiterinnen, einer Schulleiterin aus der Grundschule, einem Schulleiter aus der Realschule, die haben wir angefragt, auch schon mit Termin. Und nächstes Thema oder übernächstes Thema dann wird sein Lehrergesundheit.
Auch, so ist es.
Auch ein relevantes Thema, was viele umtreibt. Ja, da freuen wir uns drauf und bis dahin kommt gut durch den Winter und bleibt gesund.
Genau, so ist es. Tschüss.